Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht's um nicht mehr oder weniger, als es geht um die Abschaffung der romantischen Liebe. Denn, so ist meine Gästin überzeugt, sie unterdrückt Frauen, sie macht arm, krank und wenn es ganz schlecht läuft, dann macht sie auch tot. Und sie hat einen Weckruf geschrieben. Dieser Weckruf ist ein Buch und heißt Entromantisiert euch. Und heute ist sie da und jetzt schauen wir mal, wie wir das schaffen, das Entromantisieren. Herzlich willkommen, Autorin und Kulturwissenschaftlerin Bea Frassel.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
Liebe Bea, wir versuchen aus diesem Thema ein nicht ganz so deprimiertes zu machen, wie ich es jetzt gerade angekündigt habe, für alle, die noch dabei sind.
Ich finde es ja auch überhaupt gar nicht deprimierend. Das Buch ist ja dann auch relativ hoffnungsfroh, finde ich.
Aha, ja gut, dann schauen wir. Also mich hat es stark zum Nachdenken bewegt, aber so ganz viel Hoffnung habe ich nicht gefunden. Aber vielleicht finden wir die gemeinsam. Ja. Vielleicht fangen wir mal an. Das Konzept der romantischen Liebe, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Also du schreibst bei dir auch im Buch und ich glaube, das ist so allgemein bekannt, recht viel mehr als 250 Jahre gibt es das nicht. Im Prinzip ist es halt etwas, was so einen Sehnsuchtsort erzählt. Den kennen wir alle aus Disney-Filmen, der Literatur sozusagen, der eine, die eine, die uns sieht, die uns nähert, die uns ergänzt und sozusagen die große Liebe forever and ever. Und jetzt sag mal, was ist denn so schlecht an diesem Konzept? Das klingt doch alles total schön.
Ach ja, also ja, wo soll man da anfangen? Es ist, glaube ich, erstmal wichtig festzustellen, dass diese Idee von Liebesheirat, die ja eng verknüpft ist auch mit der Idee der romantischen Liebe, ein Modell ist, das so im Zuge der Industrialisierung eigentlich erst so wirklich popularisiert wurde. Also davor haben Menschen geheiratet aus wirtschaftlichen Gründen oder der Adel zum Beispiel auch, um irgendwie das Reich zu erweitern oder so. Und dass man tatsächlich sich mit Menschen zusammenfindet aufgrund von einer romantischen Bindung oder irgendwelchen Gefühlen, die man hat füreinander, das ist eine relativ neue Idee. Und es hängt auch sehr eng eben damit zusammen, also das ist ja eben, wie gesagt, im Zeitalter der Industrialisierung so entstanden, auch so die Idee, dass die romantische Paarbeziehung etwas ist, worum wir unser Leben herum organisieren, auch das ist eine neue Idee. Und das hat halt sehr viel damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt dann auch so eine Polarisierung zwischen Öffentlichkeit und Privatem stattgefunden hat. Also mit der Ausweitung und Ausbreitung von so kapitalistischen Verhältnissen, auch kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen, war es dann eben so, dass die öffentliche Sphäre stark männlich konnotiert wurde. Also dann war so die Idee, der Mann ist derjenige, der arbeiten geht. Und es braucht dann jemanden zu Hause, der sich im Privaten eben um den Haushalt, um die Kinder kümmert, um auch alles Emotionale kümmert, um sich auch darum kümmert, dass die Arbeitskraft der Person, die arbeiten geht, die Lohnarbeiten geht, reproduziert wird. Hm. Also auch Reproduktionsarbeit im Sinne von der Reproduktion von Arbeitskraft. Und es hat dazu geführt, dass wir jetzt ein Modell haben, dass eben genau das Private vom Öffentlichen trennt, dass das Private weiblich konnotiert, das Öffentliche männlich konnotiert und aber auch, und das ist ja ein Modell, das wir immer noch haben, also viele Frauen scheitern ja irgendwie daran, dass sie 40 Stunden arbeiten gehen sollen und dann gleichzeitig auch Kinder haben sollen und sich um den Haushalt kümmern, weil das einfach das System darauf ausgerichtet ist, dass eine Person arbeiten geht und die andere in der gleichen Zeit sozusagen zu Hause unbezahlt Lohn arbeitet. Das heißt, das ganze System ist eigentlich ursprünglich darauf ausgerichtet, Frauen abhängig zu machen von Männern. Ja? Und diese Idee der Liebe ist hier ein zentrales Element. Und das ist eigentlich meine Antwort jetzt auf deine Frage. Es ist nämlich sozusagen die ideologische Untermauerung dieses Modells. Das sagt, Frauen machen das aber auch gern, weil sie lieben. Sie arbeiten aus Liebe. Und genau, das ist eines der Kernprobleme, die wir damit haben, also die ich sehe. Und was sich dann daraus eben ergibt, und das habe ich in meinem Buch halt versucht dann aufzuschlüsseln, ist eben, dass romantische Liebe oder diese Ideologie der romantischen Liebe eben dazu führt, dass Frauen unbezahlt arbeiten in einem massiven Ausmaß, dass sie die Beziehungsarbeit tragen, aber auch so Dinge, die du schon angesprochen hast im Intro, ein ungeheures Ausmaß an Gewalt in Beziehungen und so weiter. Also es gibt sehr viel an der romantischen Liebe, was nicht gut und schön ist, obwohl es uns als das ultimative Lebensglück verkauft wird.
Also wir Frauen lassen uns deswegen lieber ausbeuten, weil wir diesen Header, es ist die Belohnung, ist die Romantik, dieses Geliebtwerden, dieses Idealisierte, weil wir das so stark lernen und so stark sozialisiert sind, dass wir quasi das in Kauf nehmen.
Ja, na, ich glaube, es ist schon Teil von unserer weiblichen Identität ein Stück weit. Also ich glaube, das wird wirklich in einem hohen Maße ansozialisiert, diese Orientierung auf Liebe, ja, oder diese Orientierung darauf hin, aus Liebe zu dienen. Ja. Und das, also ich finde, einerseits ist so diese Idee von romantischer Liebe da im Zentrum, aber dann auch die Idee von Mutterliebe, genau.
Also wie wir das alles indoktriniert bekommen oder diese Liebeserzählung einfach so gut finden. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen einen Trailer gesehen von Pretty Woman, Second Chance. Und Pretty Woman wurde gedreht, und wer sich nicht erinnern kann, das ist 35 Jahre her, also viele werden sich nicht erinnern können, aber sozusagen die Sexarbeiterin Julia Roberts trifft einen Millionär, wie heißt er, Richard Gere, und verlieben sich und alles ist toll, und manchmal, ganz kurz ist es schwierig, aber dann kommt der Weiße Ritter und rettet sie, und damit wird ihr Leben zu einem lebenswerten Leben. Und jetzt die Geschichte wird jetzt nochmal aufgerollt.
Spannend.
Mit diesem Second Chance, weil es war halt natürlich doch nicht das Happy End, sondern das Happy End kommt jetzt. Also es ist quasi das Gleiche, die gleiche Erzählung, nur halt dann mit älteren Darstellern und Darstellerinnen. Und ich bin jetzt schon sicher, dass das ein totaler Kinoerfolg wird und Filmerfolg wird, weil es sozusagen andockt an also von der einen Sehnsucht zur nächsten Sehnsucht. Das heißt, das ganze Scheitern, sollte es nicht geklappt haben in meinem eigenen Leben, wird sozusagen darauf verlegt, aber ich kann ja immer wieder diese romantische Liebe geht nicht aus, das Fass, aus dem kann ich immer wieder rausschöpfen.
Das ist spannend, und das Happy End ist auch dann wieder eine romantische Beziehung.
So wie ich diesen Trailer verstanden habe, ja. Aber was geht dir durch den Kopf, wenn du so eine, die Reproduktion von so einem Klassiker, und der wird ja nicht gemacht, wenn er nicht ganz hohe Chancen auf einen Kassenschlager hätte?
Ja, also ich will jetzt gar nicht so sehr auf Pretty Woman eingehen, weil das ist grundsätzlich ein sehr, sehr schwieriger Film, finde ich, auf ganz vielen Fronten. Aber was mir durch den Kopf geht dazu, ist, dass ja etwas ist, was ganz viele Menschen aus ihrem eigenen Leben kennen, nämlich dass romantische Beziehungen immer wieder scheitern. Das, also man nennt das ja auch serielle Monogamie, dass Menschen halt irgendwie sich zusammenfinden, glauben, es ist das große Lebensglück, glauben, das ist jetzt anders als mit allen anderen und wir haben uns jetzt gefunden und Seelenverwandte und was auch immer, the one and only. Und dann ein paar Jahre später war es das halt dann doch nicht aus irgendeinem Grund. Ja. Oft sind die Gründe auch sehr traumatische Gründe. Wie gesagt, es gibt auch Gewalt in Beziehungen und so weiter. Manchmal lebt man sich einfach auseinander. Es kann ja viele verschiedene Gründe geben, aber das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, dass romantische Liebe halt immer wieder mal nicht funktioniert. Oder eigentlich ist das die Normerfahrung. Ja? Also eigentlich ist das die Standarderfahrung mit romantischer Liebe, dass man sich zusammenfindet, glaubt, das ist jetzt anders als alle anderen und anders als alles andere, was man bis jetzt erlebt hat, und das wird jetzt funktionieren, und dann 3 Jahre später hat es halt nicht funktioniert, und dann ist man halt ein sogenannter Single, und dann macht man sich auf die Suche nach der nächsten Liebe, und dann passiert das Ganze wieder von vorne. Und das Spannende, das, was ich daran spannend finde, ist, dass es jedes Mal von dieser Erzählung begleitet ist, auch von dieser Selbsterzählung, dass es jetzt anders ist als beim letzten Mal und auch, dass es anders ist als bei allen anderen. Ja. Weil man sieht ja auch, man hat ja Freunde, man hat Bekannte, man hat Verwandte, man sieht ja auch, dass es auch bei allen anderen die ganze Zeit einfach immer wieder nicht klappt. Und man geht aber davon aus, jedes Mal bei sich selber, dass es jetzt anders ist. Und es ist aber nie anders.
Aber das ist insofern spannend, als ich glaube, dass sich Frauen diese Erzählung viel stärker herholen, weil sozusagen wer die Arbeit, die Beziehungsarbeit, du hast das schon kurz angedeutet, dass wenn alles im Privaten sozusagen auf das weibliche Konto gehen sollte, dann ist ja natürlich potenziell das Scheitern einer Beziehung, ist dann auch auf das weibliche Konto gegangen. Mhm. Insofern ist dann die Selbsterzählung vielleicht auch eine ganz plausible, weil andere Frauen in meiner Umgebung finden das auch. Man muss sich halt nur mehr anstrengen.
Genau.
Dann wird es schon klappen. Deswegen hat das nächste Mal, ob jetzt Pretty Woman oder Pretty Barbara, natürlich wieder eine total berechtigte Chance, wenn ich nur mehr hackle in diese Beziehung.
Genau, das ist es. Und zwar schon vorher, also gar nicht nur in der Beziehung, sondern vorher. Also Frauen sind ja auch in einem massiven Ausmaß, werden ja auch massiv dazu erzogen, sich für die Liebe zurechtzumachen, schon vorher. Und das meine ich sowohl in einem physischen als auch in einem emotionalen Sinne. Ja. Für den männlichen Blick zurechtzumachen, sich irgendwie in Pausen von romantischer Partnerschaft, sich sozusagen in Therapie zu begeben und an sich zu arbeiten und irgendwie so. Das machen ja ganz viele Frauen. Hm. Und ganz viele Frauen machen das auch im Hinblick auf, ich bin jetzt sozusagen Single, um mich dann vorzubereiten auf die nächste Partnerschaft. Was ich dabei natürlich auch spannend finde, ist, dass immer der romantische Partner, meistens ist es ein Mann, aber vielleicht auch die romantische Partnerin, immer die Person ist, für die man sich zurecht machen muss und alle anderen in unserem Leben müssen okay sein mit der Version, die sie halt gerade vorfinden. Also unsere Freundinnen und Freundinnen kriegen das nicht, ja, dieses Optimierungsprogramm. Ne? Also für Freundschaften muss man sich nicht zurecht machen, für Freundschaften geht man nicht in Therapie, um eine gute Freundin zu sein, das macht man nur für die große Liebe. Und dann in der Beziehung eben ist es halt auch großteils die Aufgabe von Frauen, nicht weil es die inhärente Aufgabe von Frauen ist, aber weil es zu ihrer Aufgabe gemacht wird, dafür zu sorgen, dass die Beziehung funktioniert, dass sie beständig ist, dass wenn etwas nicht funktioniert, an dieser Beziehung gearbeitet wird. Es ist auch meistens die Frau, die sagt, gehen wir vielleicht mal in Paartherapie, und die als Mediatorin auch in der Kleinfamilie dann irgendwie fungiert, wenn irgendwas nicht gut läuft, die irgendwie Friedensstifterin ist, die halt die Beziehungsarbeit macht. So, jetzt habe ich gerade gegen mein Mikrofon gestoßen. Tut mir leid, falls es jetzt laut war. Aber genau, also das ist halt eben so die Aufgabe von Frauen, Beziehungsarbeiterinnen und Liebesarbeiterinnen zu sein.
Aber das, was du mit den Freundinnen und Freunden gerade gesagt hast, das finde ich ganz spannend, ist auch ein Punkt in deinem Buch zu sagen, okay, warum haben wir so eine unterschiedliche Bewertung von, was ist eine Liebe, wo es sich lohnt, Arbeit zu investieren, und was ist so eine Liebe, die halt so by the way konsumiert wird oder gegeben wird. Und das sind halt Freundinnen und Freunde, die du als sehr viel höher bewertest, weil viele von uns, kenne ich auch, das sind halt eigentlich die beständigeren Konstanten in einem Leben, für die muss man sich übrigens dann auch nicht so zurecht machen, also außer man möchte das unbedingt, das ist, da mache ich auch gern, aber es ist nicht so, dass es hat mit Erwartungshaltung natürlich zu tun, weil meine Freundin erwartet von mir nicht, dass ich jetzt total aufgedackelt sie treffe. Wenn ich es doch mache, dann ist das ein Thema, warum das jetzt passiert. Mhm. Aber es ist nicht Teil unserer Wertschätzung, zu sagen, es wäre jetzt gut, wenn ich einen Lippenstift hätte oder whatever. Was siehst du in diesem Freundinnen- und Freunde-Konzept als vielleicht auch ein bisschen als Gegenstück zu diesem Romantisierungskanal? Warum sollte man da mehr drauf achten, oder warum ist es so leicht, Freundinnen und Freunde zu vergessen, sobald man im Romantik-Channel gelandet ist?
Da komme ich zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, oder was wir vorhin besprochen haben, nämlich auch so diese Serialität der romantischen Liebe, also dass sie halt immer wieder nicht klappt. Die Liebe, die wir dann meistens aber trotzdem beständig in unserem Leben haben, sind unsere Freundinnen und Freunde. Ne? Also das sind die, die jeden Ehemann irgendwie mitkriegen, die bei jeder Hochzeit dabei sind und dann, wenn der wieder weg ist, die Tränen trocknen. So, ne? Und ich finde das immer sehr bizarr, wenn dann Leute zum Beispiel bei Hochzeiten, das ist irgendwie immer so eine lustige Szene, finde ich auch in Filmen, wenn Leute dann sagen, sie heiraten ihren besten Freund. Okay. Ich finde das immer ganz besonders lustig, weil meistens die beste Freundin dann irgendwie als Trauzeugin daneben steht und halt die anderen Ehemänner oder alle Boyfriends davor und auch die danach noch mitkriegen wird. So, ne? Und ich denke mir dann immer so, das ist irgendwie eine Geringschätzung dieser Beziehung, die eigentlich die vielleicht große Liebe des Lebens ist tatsächlich. Ne? Und ich glaube, wir müssen wirklich, oder ich plädiere dafür, dass wir so ein bisschen einen Switch machen und diese Hierarchisierung ein bisschen aufheben und Freunde und Freundinnen höher bewerten, als wir das jetzt tun, weil das sind, glaube ich, die Beziehungen, die uns tatsächlich stabilisieren. Während eben die romantische Liebesbeziehung ganz oft diejenige ist, die sehr disruptiv ist und die uns destabilisiert.
Ich glaube auch, also ich glaube, du hast ganz sicher recht, der Sog einer romantischen Beziehung schon das Potenzial hat, zu sagen, ich verzichte drauf, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Freundinnen und ich konzentriere mich darauf, und damit isoliert man sich oder wird man isoliert. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch kein Korrektiv mehr, mhm, wenn Dinge in dieser ach so tollen romantischen Beziehung, mhm, schieflaufen. Und dann glaube ich, und das ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr, dann steigt irgendwie die Scham. Je länger ich diesen Kontakt mit Freunden nicht mehr gepflegt habe, desto mehr muss ich mich vielleicht rechtfertigen, desto weniger deponiere ich Dinge, die mir vielleicht komisch erscheinen. Und dann trennt sich das so. Mm. Und das, also ist, glaube ich, jetzt auch für eine Person, die gerade von der Romantik gerade voll angezogen wird, das ist etwas, was man, glaube ich, ganz bewusst auch irgendwie sich vor Augen führen muss, weil ich glaube, es geht wirklich extrem schnell. Ja. For reasons, whatever. Aber ja, ich glaube, man ist schnell in einer Situation, gar nicht mehr so leicht, diese Ehrlichkeit, die Freundschaften so ausmachen, auch leben kann.
Ja, genau, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und also ich beschreibe im Buch auch, dass ich selber diese Freundin war, die dann irgendwie in diesen Sog der romantischen Paarbeziehung irgendwie verschwunden ist. Also ich hatte jetzt das Glück, dass es kein Partner war, der irgendwie gewalttätig gewesen wäre oder so, was ja oft passiert. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen, das ist etwas, was sehr oft passiert. Vor allem, wenn man auch noch psychische Gewalt und finanzielle Gewalt und solche Dinge mit einrechnet und nicht nur die physische Gewalt mit, also sieht, dann ist das etwas, was in heterosexuellen Paarbeziehungen ganz, ganz oft passiert. Das Glück hatte ich, dass das nicht so war, aber ich war halt sehr einsam in dieser Beziehung und habe dann irgendwann gemerkt, so ich war da irgendwie so verliebt und war in diesem Sog drinnen, wie du das auch so beschreibst. Und dann war irgendwie so plötzlich irgendwie sonst niemand mehr da, weil ich mich nicht drum gekümmert hatte. Und habe dann gemerkt, dass ich halt in dieser Beziehung dann unglücklich war. Ich habe eigentlich niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Und das ist eine unfassbar einsame Erfahrung, die, glaube ich, auch ganz viele Menschen machen. Und selbst wenn man jemand ist, der, also mein Buch heißt es sehr provokant, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe, was auch eine Referenz ist auf Shulamit Firestone, auf ihren Text. Aber mir geht es ja eigentlich darum zu sagen, selbst Menschen, die romantische Beziehungen leben möchten, die darauf nicht verzichten möchten, können davon profitieren, und selbst die romantischen Beziehungen können davon profitieren, wenn wir sie nicht so überladen, wenn wir sie nicht in diesem Ausmaß priorisieren und privilegieren. Ich glaube tatsächlich, dass das die einzige Möglichkeit auch ist, sie gesund zu leben zu können. Ja, wenn wir nicht einen Partner haben, der unser Ein und Alles ist und wir investieren alles da rein und haben niemanden sonst mehr, ich glaube, dass das nicht gesund sein kann, auch für diese Beziehung nicht. Und es ist auch für alle anderen Beziehungen, die man hat, nicht gesund. Also ich glaube, dass diese Überladung mit Bedeutung und mit Lebenssinn tatsächlich für kein Lebensmodell, das man sich dann aussucht, besonders gut ist. Ja.
Ich habe noch ein popkulturelles Phänomen für dich vorbereitet. Ja. Du kennst es ganz sicher, Sex and the City. Mhm. Und Sex and the City, eine Serie der 2000er Jahre, aber sie poppt immer wieder auf, weil es immer wieder einen Film dazu gibt und es ist quasi eine niemals enden wollende Geschichte. Hat, finde ich, mehrere Aspekte, die da übereinander liegen. Und einerseits geht es immer um, wie finde ich Mr. Big oder jedenfalls irgendwie quasi diese romantische Liebe. Und andererseits geht es aber ganz stark um dieses Freundinnen-Konzept. Und wenn ich es schaffe, was natürlich nicht gesagt ist, spiele ich ganz kurz eine Szene vor, die man, glaube ich, gut mit Sex and the City verbinden kann.
I've been dating since I was 15. I'm exhausted. Where is he?
Who, the white knight?
That only happens in fairy tales.
My hair hurts. Charlotte, honey, did you ever think that maybe we're the white knights and we're the ones that have to save ourselves? That is so depressing.
Und ich finde, dass das relativ viel beinhaltet, was so an Layers da ist. Also einerseits diese Frustration, hier in diesem Spiel, in diesem Romantikspiel offenbar nicht gut genug zu sein. Mm. Die Depression, dass nur die Freundinnen das große Ziel sind und andererseits aber das Pragmatische dabei stehen, was man natürlich in dieser Serie auch immer wieder mitkriegt. Mm. Aber was kann man denn lernen trotzdem? Wie kann man es denn besser machen? Ich glaube, ich war Fan von Sex and the City. Ich glaube übrigens, dass sie nicht so schlecht gealtert ist als Serie. Die Filme jetzt weniger, aber als Serie, als viele andere. Aber trotzdem kann man das natürlich heute nicht mehr so unbefangen, das alles aufnehmen, Gott sei Dank. Und dennoch glaube ich, dass dieser Kern, ich glaube, den können ganz viele fühlen.
Ja, ich glaube auch. Und also so dieses, also einerseits, was ich daraus höre, ist so dieses fast schon Hetzen oder dieses rastlose Suchen nach der Liebe, wenn man sie nicht hat. Also dieses ständige sich selber verausgaben dafür. Ich glaube, das ist, ich glaube, als Sex in the City gab es ja noch keine Dating-Apps, gell? Das war davor.
Das war davor, ja.
Ja. Ich glaube, dass das jetzt noch in einem viel größeren Ausmaß der Fall ist tatsächlich. Also es wurde, glaube ich, digital beschleunigt dadurch, dass es alle irgendwie Dating-Plattformen massiv, also mehrere meistens, Tinder und Hinge und was weiß ich alles, auf ihren Handys haben und man da ständig irgendwie sozusagen durch das Angebot blättert. Ich sage das jetzt bewusst so, ja. Also ich glaube, dass dieses rastlose Hecheln nach der romantischen Liebe, dass Frauen so eingebläut wird, dass auch so Weiblichkeit irgendwie konstruiert so ein Stück weit. Also ich finde es immer erschreckend, wie sehr Weiblichkeit darüber konstruiert ist, einen Mann zu finden oder einen Mann zu haben und dann, wenn man ihn hat, ihn sozusagen möglichst bei Laune zu halten, so, dass er nicht wieder weggeht. Also wie sehr eigentlich unser Frausein darüber auch konstruiert ist, über diese Orientierung auf Männer, das finde ich ganz schwierig. Das muss man sich auch, finde ich, mal, wenn man sich das mal vor Augen, also wenn man da mal irgendwie das für sich selber so ein bisschen dekonstruiert hat, ist es total erschreckend, wie sehr das irgendwie eingebrannt ist. Aber ich glaube eben, dass das digital nochmal beschleunigt wurde durch diese ganzen Dating-Apps. Also ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich sogar noch wahrer, als es damals war. Also ich kenne Leute, die irgendwie 3-4 Dates in der Woche haben, weil sie unbedingt irgendwie die große Liebe finden wollen und es hört halt nie auf. Ne?
Und ja, da kommt der Kapitalismus natürlich auch dazu. Ja. Dieses sozusagen, dieses Wegkonsumieren auf der einen Seite von der Frau als Ware und die Frau als Ware, die sich aber ständig optimiert, um eine bessere Ware zu werden. Unter Anführungszeichen.
Genau, das ist ein massiv kapitalistisches Modell und auf Dating-Apps ist es ja dann wirklich so wie in so einem Online-Store, wo wir halt dann durch Waren irgendwie so klicken und dann legen wir irgendwas in den Warenkorb und wenn es uns gut genug gefällt, dann begutachten wir es im richtigen Leben. So. Also es ist wirklich ein turbokapitalistisches Modell eigentlich, das ich total schwierig finde. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Clip ist, was ich so spannend finde auch, ist so, dass diese Idee von romantischer Liebe als so eine transzendale Erfahrung und zwar auf einer relationalen Ebene, also so mit einer anderen Person, diese Vereinigungserfahrung, also diese Entgrenzung des Selbst irgendwie. Und dann aber auf der anderen Seite auch so, wird sie auch verkauft, dass so, und das ist auch etwas, was viele Leute, glaube ich, internalisiert haben, so diese Idee von, es ist so eine Transformationserfahrung auf einer persönlichen Ebene. Es ist fast so wie eine religiöse Erweckungserfahrung im Spätkapitalismus, ist die romantische Liebe. Und Leute, wenn man ihnen das irgendwie versucht, wenn man sagt, das wird nie passieren in diesem Ausmaß, ja, oder es ist nicht, vielleicht auch gar nicht gesund, wenn das so weltbewegend und disruptiv ist, dann ist es vielleicht auch gar nichts Gesundes, was da gerade passiert, dann reagieren Menschen wahnsinnig enttäuscht und, wie soll ich sagen, defensiv drauf, weil das das große Heilsversprechen unserer Zeit ist. Und wenn dann jemand daherkommt, so wie ich, die sagt, es ist vielleicht gar nicht so toll und vielleicht ist das auch es ist eine Illusion, die nie erfüllt werden wird. Und vielleicht sind eben die White Knights nicht irgendwie Mr. Big, sondern vielleicht sind es deine Freundinnen, die ganze Zeit an deiner Seite sind, dann ist das unfassbar enttäuschend für Leute, weil eben dieses große Heilsversprechen wegbricht. Und ich sage halt eben auch, ist es vielleicht kurz, vielleicht ist man dann kurz ein bisschen depressiv, weil man das so traurig findet, weil einem auch irgendwie so ein bisschen eine Hoffnung weggenommen wird auf so das ultimative Lebensglück. Aber ich glaube, wenn man versteht, dass es das nicht sein wird und wenn man versteht, was man eigentlich schon an Liebe in seinem Leben hat, was man eben sonst noch hat, abseits der romantischen Liebe und dass man da vielleicht ein stabilere, ich sage es jetzt bewusst, Partnerschaften auch findet, als man es in der romantischen Liebe könnte, dann hilft das, glaube ich, ganz gut aus dieser Depression wieder raus, weil ich glaube, wir haben eben ganz viel Liebe in unserem Leben alle und die sehen wir ganz oft nicht, weil es so verstellt ist von so einer illusorischen Hoffnung, die wir haben. Weil eben die romantische Liebe eben nicht nur eine Beziehung ist, sondern eben auch so eine Idee von einer religiösen Entgrenzungserfahrung.
Ja, und du hast das vorhin schon angesprochen, also diese Aufopferung, was ja auch opfermäßig durchaus auch mit religiösen Tendenzen zusammenpasst, das hat auch Gewinner. Mhm. Und es hat sozusagen im Wirtschaftlichen, im Emotionalen hat es Gewinner und auch nicht alle Männer sind schlecht, aber natürlich hat das Patriarchat und damit die nach Männern gebaute Gesellschaft hier ein großes Plus am Konto. Und ich habe bei dir im Buch gelesen, ein Zitat von Linda Hirschman, die das 2005 gesagt hat, wenn ich das richtig gelesen habe, das zitiere ich mal ganz kurz. Zitat, während sich die öffentliche Welt, wenn auch unvollkommen, verändert hat, um Frauen in der Elite entgegenzukommen, hat sich das Privatleben kaum verändert. Die wahre gläserne Decke befindet sich zu Hause. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, war mir so auch gar noch, also nicht so ganz bewusst, weil ich die gläserne Decke immer mit Beruf und mit sozusagen Fortkommen und hier Gleichberechtigung verstehe. Aber dieser Befund, jetzt ist er 20 Jahre alt, was denkst du denn oder was haben deine Recherchen auch ergeben, wie wahr ist er denn heute noch und in welchen Punkten des Zuhause-Seins?
Also der Text von Linda Hirschman bezieht sich vor allem auf Frauen, die eigentlich Teil einer Elite sind sozusagen, also die an besten Unis mit besten Noten studieren, und sie hat sich die Frage gestellt, warum ist es dann aber trotzdem so, weil es ist so, dass Frauen in der Schule und an der Uni bessere Noten haben als Männer. Also das zieht sich durch und sie schließen einfach schneller ab und besser ab und sind eigentlich top ausgebildet, top qualifiziert, und dann schaut man sich halt irgendwie so die Top-Jobs an oder die höchsten Machtagen in irgendwie Politik und Wirtschaft und auch Medien teilweise, Wissenschaft auch in vielen Bereichen, und dann sieht man halt nur Männer dort oder fast nur Männer, ich überspitze das jetzt, aber so ist, warum, wo sind diese ganzen top-qualifizierten Frauen? Und sie hat dann festgestellt, dass das daran liegt, dass die zu Hause sind. Ja, dass die halt die unbezahlte Arbeit zu Hause machen, also dass sie dann nach ihrer Top-Ausbildung quasi in die Rolle als Ehefrau und Mutter verschwinden tatsächlich. Ja. Und das heißt, das ist ja etwas auch, also ich finde das auch sehr spannend, dann auch mit Claudia Goldin zusammenzudenken, der Wirtschaftsnobelpreisträgerin, die eben den Gender Pay Gap eigentlich und die ökonomische Diskriminierung von Frauen erforscht hat. Und die bezeichnet das ja tatsächlich auch als Motherhood Penalty, ja, also als Strafe für Mutterschaft. Und die sagt, in dem Moment, wo Frauen Mütter werden, verschwinden sie quasi aus ihren Karrieren oder aus ihrem Job. Also nicht alle Frauen machen Karrieren, viele gehen einfach nur arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber sie verschwinden sozusagen in die unbezahlte Arbeit für das Kind, für die Familie, für den Ehemann. Und das führt dann einfach zu riesigen finanziellen Nachteilen, die halt so akkumulieren über die Erwerbslaufbahn der Frauen. Frauen, sobald sie Kinder kriegen, lohnarbeiten weniger und arbeiten mehr unbezahlt. Bei Männern ist es genau umgekehrt, das nennen sie Fatherhood Premium, also die Belohnung für Vaterschaft. Bei Männern ist es so, dass sie in dem Moment, wo sie Kinder kriegen, mehr Erwerbsarbeiten, besser verdienen und irgendwie so Karriereschritte machen. Genau, also vor allem dieser Moment der Mutterschaft führt halt zu so einer massiven Traditionalisierung von Geschlechterrollen auch zu Hause. Und das ist etwas, was Frauen nie wieder wettmachen können, auch wenn sie dann nach den Kindern wieder in den Job einsteigen. Das ist ein Rennen, das sie nie gewinnen werden, ne? Weil sie so weit zurückgeworfen wurden. Das heißt, dieser Befund, den Linda Hirschman 2005 für besonders privilegierte Frauen trifft, ist natürlich dann auch auf andere Frauen anzuwenden. Die trifft es halt dann noch härter, weil für die bedeutet das dann nämlich, dass sie, weil die zum Beispiel die Pension bei uns ja nach dem Erwerbseinkommen berechnet wird, das bedeutet dann, dass sie ganz oft in der Altersarmut landen zum Beispiel. Ja? Also der Pensionsgap in Österreich ist immer noch über 40%. Das ist eine enorme Zahl, und das liegt halt unter anderem auch daran, dass Frauen so viel unbezahlte Arbeit zu Hause machen. Also ich glaube, auch wenn man sich die Entwicklung des Gender Pay Gaps anschaut, ich denke, dass die Entwicklung da jetzt nicht unbedingt eine ist, die schnell in Richtung Fortschritt geht, sondern es ist eher wirklich, das sind Baby-Steps, die wir da machen.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, genau.
Weil ich glaube, also wenn man sich nur anschaut, der Gender Pay Gap Clip, glaube ich, momentan bei 18,4%.
Genau,
oder sowas.
Das sind immer so 0,1% pro Jahr besser.
Genau, aber wenn du dir dann anschaust, die Zahl, die du gerade gesagt hast, mit dem Pensionsgap, also um wie viel das sozusagen die Lücke dann nochmal größer wird, wenn man denn dann in der Pension ist. Und wenn man sich gleichzeitig anschaut, es gibt immer so eine Erhebung, die 500 besten, also besten im Sinne von erfolgreichsten Unternehmen in Österreich, und wie viele Frauen sind dort in Geschäftsführerebene. Und das ist halt das, geht halt von 8-9%, also recht viel über 10, jetzt sind wir, glaube ich, über 10, aber nur das ist trotzdem in einem, so wie du richtig sagst, es gibt so ein Potenzial an Frauen, die das grundsätzlich diese Jobs machen könnten im Verhältnis zu, die das machen. Und das ist, ich will jetzt auch keine Elitendiskussion dazu führen, aber das ist natürlich auch Potenzial, das dir verloren geht. Und in anderen Bereichen ist es halt nochmal vielleicht auch einfacher für das Patriarchat, die Rollen schön zur Seite zu schieben, weil es da gar kein Widerstand mehr erwartet wird.
Mhm. Und was man sich auch noch anschauen kann, sind so Zeitverwendungsstudien, die uns auch zeigen, dass es eigentlich nicht wirklich einen Fortschritt gibt, wenn es darum geht, wie die unbezahlte Arbeit zu Hause verteilt ist. Also was wir sehen in diesen Studien ist, dass das Arbeitsaufkommen in unbezahlter Arbeit insgesamt etwas geringer wird. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es immer mehr Haushaltsgeräte gibt und irgendwie Digitalisierung und sowas. Mhm. Aber dass trotzdem der Unterschied zwischen Männern und Frauen in etwa gleich bleibt. Ja.
Ja. Bea, ich muss unbedingt noch mit dir über was sprechen. Das Kapitel habe ich besonders gern gelesen, nämlich es geht um Sex, um heterosexuellen Sex. Und der ist also als Mann besonders gut und als Frau ist er besonders schlecht im Resümee, weil besonders unbefriedigend für Frauen. Du hast da auch Statistiken drinnen über den, jetzt haben wir schon Gaps ohne Ende, jetzt kann man den Orgasmus-Gap auch noch gleich dazugeben. Also Frauen erleben in den meisten Fällen keinen Orgasmus, was irgendwie auch damit zusammenhängt, dass halt der Penis eine so große Rolle spielt für Männer, für Frauen, aber um irgendwie einen Orgasmus zu erleben, wiederum einen recht kleine, weil du erschreibst, das ist wirklich lustig, habe ich gefunden.
Ja. Okay, was denn? Jetzt bin ich gespannt.
Dass du geschrieben hast, dass die Vagina natürlich quasi keine oder ganz wenig Nerven nur hat, weil sonst wäre die Geburt, und da ist die Vagina ja beteiligt dran, natürlich ein Höllentrip ohne Ende, natürlich. Also noch hölliger, als er eh schon ist. Während die Klitoris, also so das eigentliche Sexualorgan der Frauen, halt in dem heterosexuellen Sex irgendwie keine Rolle spielen. Und dass alle, die jetzt zuhören, werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass man da irgendwie Erinnerungen hat. Ah ja, geht mir auch ähnlich. Und provokant könnte man natürlich fragen, boah, jetzt haben wir 2025, ja warum sagen es die Frauen nicht einfach, was denn da jetzt besser wäre?
Ja, die Vagina ist halt hauptsächlich der Geburtskanal, nicht? Und das eigentliche Sexualorgan ist die Klitoris. Und trotzdem haben wir immer noch diese Idee von Sex verinnerlicht, dass der Sex darin besteht, dass ein Penis in eine Vagina rein muss. Das ist für die meisten Frauen zumindest, vor allem wenn es nur das passiert, relativ unbefriedigend. Das zeigen uns auch die Zahlen. Also der Orgasmus-Gap ist sehr groß. Das liegt nicht daran, dass Frauen keine Orgasmen haben können. Ganz im Gegenteil, wenn sie mit anderen Frauen Sex haben, haben sie sehr oft Orgasmen. Auch wenn sie masturbieren, haben sie sehr oft Orgasmen. Sie haben halt keine Orgasmen, wenn sie Sex mit Männern haben. Und also warum sagen es Frauen nicht? Also was ich da sehr spannend finde, ist ein Text von Lee Loveborough, der heißt The Female Price of Male Pleasure. Und da beschreibt sie, welche komplett unterschiedlichen Erwartungen Frauen und Männer an Sex haben. Nämlich, dass Frauen Sex dann als gut bezeichnen, wenn er nicht unangenehm war, wenn er nicht, also psychisch belastend war oder körperlich nicht irgendwie massiv schmerzhaft. Und Männer bezeichnen dann Sex als guten Sex, wenn er wirklich gut war. Ja? Also wenn er wirklich halt befriedigend war und es guter Sex war. Also es gibt da ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen an Sex, was das überhaupt ist. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir noch massiv diese Vorstellung haben, dass Sex etwas ist, was Frauen halt machen müssen, um irgendwie in Beziehung zu sein oder was man halt mit sich machen lässt. Dass es eigentlich was ist, was für die Männer ist und man macht da halt so mit oder lässt das über sich ergehen. Und weil es halt irgendwie so dazugehört, ich glaube, dass das eine Vorstellung, die noch massiv verankert ist. Auch die, also es gibt extrem hohe Zahlen an Frauen, die tatsächlich Schmerzen haben beim Sex und das ihren Partnern auch gar nicht sagen. Und das ist auch eine spannende Frage, warum ist das so? Und das sagt eben Lily Loveborough, liegt daran, dass sie glauben, dass das eh einfach dazugehört und man das halt aushalten muss, so irgendwie. Was ich sehr spannend finde in diesem Kontext ist auch so die, und da gehe ich jetzt ein bisschen chronologisch zurück, irgendwie so lebensaltermäßig, weil wir ja auch, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du ein Mädchen warst, aber ich habe das extrem eingebläut gekriegt als Mädchen, also als junge, als Teenagerin, dass das erste Mal etwas ist, was schmerzhaft ist. Und das erste Mal Sex ist auch vaginal penetrativer Sex. Also es war auch klar, was damit gemeint ist. Mhm. Vaginale Penetration durch einen Penis ist das erste Mal. Also Sex ist nichts anderes als das. Und dass ich mich sozusagen darauf einstellen muss, dass das schmerzhaft sein wird. Irgendwie jeder Dr. Sommer, Ratgeber, Kolumne ist drum gegangen, dass das schmerzhaft sein kann und muss.
Das stimmt schon, dass man das irgendwie so in diesen Foren oder in diesen Magazinen, waren es ja damals, zumindest zu meiner Zeit, ging es schon darum, ich fand, was ich wirklich blöd fand an dieser Art von Pubertät war, dass ich zum Beispiel mit meiner Mama überhaupt keine Ebene hatte, wo ich irgendwie Klartext hätte reden können. Das ist, glaube ich, heute ein bisschen anders zwischen Müttern und Töchtern. Aber dieses, was ich finde, ist, das, was wir jetzt alles besprochen haben, sozusagen, dass dieses Dienende, dass das natürlich nur konsequenterweise dann auch dazu führen muss, mehr oder weniger, dass es natürlich vom Sex keine Ausnahme gibt. Weil wenn ich die Emotionsarbeit, die Beziehungsarbeit, die Kinder, die Care, die whatever, dann bin ich am Ende natürlich auch für Pleasure, bin ich auch hier die Dienende.
Genau, ist eine weitere Serviceleistung, die man anbieten muss.
Genau.
Und es ist auch eine Serviceleistung, die man auch anbieten muss, wenn sie einem selber nicht taugt. Ja, eben. Und das ist, deshalb habe ich diese ganze Geschichte mit der Jungfräulichkeit erzählt, was auch ein ganz schlimmes Konzept ist, weil man das eben wirklich als Mädchen schon lernt. Ja. Dass es was ist, was unangenehm sein kann und man es aber trotzdem irgendwie machen muss, um irgendwie eine Frau zu sein oder dazuzugehören oder eben um in Beziehung sein zu können mit einem Mann. Und was auch damit erzählt wird, ist, was Sex überhaupt ist. Ja. Und das ist, Sex ist vaginale Penetration mit einem Penis. Und das ist schon mal ein Grundproblem, das wir haben, dass wenn wir über Sex sprechen, meistens genau das damit gemeint ist, obwohl das eine Variante von vielen ist und meistens nicht die befriedigendste und nicht die schönste für Frauen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist eins der Kernprobleme, die wir haben, wenn es um Heterosex geht und darum, wie befriedigend der ist für Frauen und zu welchen Gunsten er stattfindet und zu wessen Ungunsten.
Ja. An der Stelle, weil wir wollen ja nicht nur anklagen, was alles nicht funktioniert, vielleicht auch, wenn jetzt die eine oder andere sich denkt, aber wie soll ich denn dann irgendwie guten Sex kriegen? Und das ist auch etwas, was gar nicht so leicht herstellbar ist. Ich verlinke das in den Shownotes. Es gibt eine coole Podcast-Folge, die sich um den weiblichen Orgasmus dreht und auch ein total entspannt im Sinne von, ja, das kann schon mal 3 Stunden dauern, wenn du masturbierst, bis du überhaupt weißt, wie du reagierst, weil wir das ja verlernen, Stück für Stück. Das ist aus, wie heißt da jetzt der Podcast? Im Namen der Hose, glaube ich.
Ja.
Und die ist irgendwie, nur um das Thema irgendwie noch abzurunden auf weiblicher Perspektive. Und was ich aber auch spannend fand bei dir, ist sozusagen diese männliche Perspektive, zu sagen, Sex ist eigentlich unser einziges Playing Field, wo wir auch Intimität teilen, weil männliche Zärtlichkeit eigentlich aus der Gesellschaft sukzessive rausgekehrt wurde. Vielleicht kannst du das kurz umreißen, warum, also wie dieses das Konzept, bloß nicht schwul zu sein, dazu geführt hat, dass Männer eigentlich gar keinen anderen Raum mehr finden als vermeintlich dann Sex.
Es gibt einen sehr spannenden Text von Steve Berman, der heißt Why Men Are So Obsessed With Sex. Und da geht es eigentlich darum, um das jetzt ganz kurz zusammenzufassen, dass Burschen von klein auf lernen, dass ihr körperlicher Bezug zu anderen, vor allem zu anderen Burschen, kein zärtlicher, sanfter sein darf, sondern dass sie da ruppig, also dass sie miteinander rangeln können, aber einander nicht irgendwie zärtlich berühren dürfen. Also dass sozusagen aus Männlichkeit, sowohl in einem physischen Sinne, aber auch auf allen anderen Ebenen, alles ausgemerzt werden muss, was irgendwie mit Zartheit und Zärtlichkeit und Sanftheit mit dem eigenen Körper, mit anderen Körpern zu tun hat. Und dass sie auf der anderen Seite auch lernen, dass sie möglichst nicht wie Mädchen sein sollen, weil Mädchen sind nicht so cool. Ja? Mädchen mögen wir nicht und deshalb müssen wir irgendwie das Gegenteil von Mädchen sein möglichst. Und dass sozusagen über diese Route, das alles an Zartheit ausmerzen, irgendwann Sex zu der einzigen Möglichkeit wird, mit anderen körperlichen Kontakt zu treten, die nicht jetzt inhärent gewaltvoll ist. Ja. Das heißt, das ist die einzige Arena, in der Männer in einer patriarchalen Gesellschaft die Möglichkeit haben, zart zu sein, sanft zu sein mit sich selbst und mit anderen. Und er argumentiert eben, dass das der Grund ist, warum Sexualität so wichtig ist für Männer, also auch warum es so ein wichtiges Thema ist für Männer, warum sie so obsessed sind damit, sagt er ja wörtlich. Ne? Was ich da in dem Kontext auch noch spannend fand, ist die Frage, warum ist es denn so, dass in unseren platonischen Freundschaften zu wenig körperliche Nähe stattfindet? Und ich meine jetzt nicht sexuelle Nähe, sondern ich meine, was weiß ich, Händchen halten, kuscheln, umarmen. Warum ist da so wenig davon vorhanden, sobald wir erwachsen werden? Und ich führe halt so das Argument an, das liegt eben auch daran, dass sozusagen diese männliche Art des Miteinander in Kontakt tretens in einer patriarchalen Kultur auch dominant wird. Ja. Und wir irgendwann diesen körperlichen Kontakt, den wir als Kinder ja manchmal noch haben miteinander oder auch mit unseren Eltern, dass wir das alles irgendwann sozusagen in das Reich des Sexuellen abschieben und nur mehr mit unserem Partner intim sind auf einer körperlichen Ebene. Und also ich habe das bei mir in meiner Lebensgeschichte so wahrgenommen, dass das so ist, also dass man sozusagen als Teenager dann noch irgendwie kuschelt mit der besten Freundin und in dem Moment, wo dann alle irgendwie ihre Boyfriends haben, hört das dann irgendwie auf. Also es wird dann so relegiert in den Bereich des Sexuellen. Und was ich sehr spannend finde, ist, wenn man sich so historische Berichte über Freundschaft und so anschaut, ist es nicht so. Ja? Also das sind Leute sehr körperlich eng miteinander auch gewesen früher. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum, wie ist das verschwunden aus unseren platonischen Bindungen, diese körperliche Nähe? Weil es ist ja etwas, was Menschen sehr dringend brauchen. Also Menschen sind körperliche Wesen und wir brauchen Berührung, wir brauchen Körperkontakt, um gesund zu sein. Das ist massiv wichtig für uns, ja. Und wir brauchen auch nicht sexuellen Körperkontakt eben.
Ja, und wobei, also ich überlege nur jetzt gerade, ich glaube, dass es, also wenn man sich jetzt gut mit seiner Familie, Geschwistern, Eltern, Freunden, Freundinnen versteht, ich glaube, dass es diesen Kontakt schon gibt, aber eigentlich immer nur, wenn es Trost ist, also wenn genau, sozusagen, ja. wenn irgendwas ist, was man, wo man Leiden spürt oder wenn man empathisch da ist, aber nicht dieses, da gebe ich dir total recht, dieses Selbstverständliche, also dieses sich mitfreuen, einfach nur normalen Alltag irgendwie zu teilen, da ist es irgendwie nicht da und das kann einem natürlich auch fehlen, umso stärker ist der Wunsch nach romantischen Sog.
Genau. Und das macht, und das ist eins der Dinge, die romantische Liebe so auf ein Podest hebt, glaube ich auch, ja. Weil wir halt so viele andere, also so viele Bedürfnisse nur dort befriedigen, die wir auch vielleicht woanders befriedigen könnten. Und was ich sehr spannend fand, dann das sich historisch so ein bisschen anzuschauen, nämlich, dass es immer diese historischen Momente waren, wo so sehr viel, oder wie sagt man das, so sehr viel Angst gab rund um Homosexualität oder wo Homosexualität sehr sichtbar war gesellschaftlich und dann auch gleichzeitig so ein Backlash dann entstanden ist, dass man irgendwie Angst hatte, irgendwie als schwul, vor allem bei Männern, schwul gelesen zu werden, dass das die Momente waren, wo man das so nachzeichnen kann, dass Freundschaften dann so entkörperlicht wurden auch. Ja? Weil damit auch die Gefahr dann, weil Freundschaften meistens gleichgeschlechtlich waren und damit war dann halt, also mit körperlicher Nähe in dieser Freundschaft war dann halt die Gefahr verbunden, dass man irgendwie als schwul gelesen wird. Das wird in der Forschung auch Homo Hysteria genannt. Auch ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber so diese möglichst nicht meinen besten Freund angreifen, weil das könnte dann schwul sein. War natürlich in bestimmten historischen Kontexten dann ja nicht nur auch mit gesellschaftlicher Ächtung verbunden, sondern auch mit der Gefahr, dafür verfolgt zu werden, juristisch. Also es ist ja nicht trivial, also das nicht als schwul gelesen zu wollen, werden zu wollen in einem Kontext, wo das verboten ist, ist natürlich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ne? Ja, genau, und es gibt eben Forscher, die sagen, dass dieses Fehlen an körperlicher Nähe in unseren Freundschaften liegt eben auch daran, hat mit Homophobie zu tun tatsächlich, ja, also mit dieser historisch erwachsenen Angst, irgendwie als romantisches Paar gelesen zu werden. Und so über diese Route ist dann auch die körperliche Nähe aus unseren gleichgeschlechtlichen platonischen Beziehungen verschwunden eigentlich. Ja.
Ja, schade eigentlich. Also aber das kann man vielleicht stückchenweise wieder einführen. Bea, ich möchte zum Schluss, obwohl es wirklich ein total großes Thema ist, wir können es jetzt nicht mehr ganz, ganz groß besprechen, aber ich möchte es trotzdem nicht drinnen haben. Wir haben über Gewalt und Gewalt in Beziehungen schon ein bisschen gesprochen. Tatsächlich ist das Thema gerade in Österreich ein riesengroßes, das Thema der Femizide. Du hast eine Zahl drinnen, dass sich die Zahlen von 2014 auf 2023 verdoppelt haben und auch einen UN-Report drinnen. Dass, und die Zahl war für mich auch total irgendwie neu und arg, dass weltweit 140 Frauen pro Tag ermordet werden. Nur eben, weil sie Frauen waren. Das sind ja Femizide sozusagen per Definition. Und ich finde, dieser Ursprung dieser Gewaltausübung, der wird ja oder wird wahrscheinlich auch relativ früh gelegt. Und das ist jetzt mein letztes Zitat an Dingen, die wir aktuell konsumieren können. Es gibt gerade eine sehr viel besprochene Serie auf Netflix, Adolescence.
Ich habe sie noch immer nicht gesehen.
Ja, aber es ist, du bist viel zu clever, du weißt alles, was da drinnen vorkommt. Nichtsdestotrotz ist sie unfassbar gewaltvoll in einer Art und Weise, wie dieses Thema erzählt wird. Wird übrigens ohne Schnitte erzählt. Ja, also es ist auch dahingehend toll. Und ich habe bei dir gelesen, was habe ich bei dir gelesen? Ja, genau. Zitat, in der patriarchalen Idealvorstellung von Romantik ist Gewalt bereits strukturell verankert. Das klingt jetzt natürlich hart, aber und in Adoleszenz geht es um einen Jugendlichen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Und es geht auch um Gewalt. Aber warum kannst du das so konnotieren, dass diese Idealvorstellung von Romantik Gewalt impliziert? Was meinst du damit?
Das ist eigentlich der Teil des Buches, wo ich die größte Sorge habe, dass er falsch verstanden wird. Weil ich die Angst habe, dass es so gelesen wird, dass es halt einfach Teil von Liebe ist, dass es so sein muss und ich irgendwie die Täter ausblende, was ich nicht tue. Also mir ist immer wichtig dazu zu sagen, es gibt natürlich Täter, die Verantwortung haben für das, was sie tun. So. Ich finde, also wir müssen uns schon ansehen, was uns als romantische Liebe erzählt wird, auch popkulturell, also wie Liebe erzählt wird. Und da ist natürlich sehr viel vorhanden an männlicher Anspruchshaltung Frauen gegenüber, an Besitzdenken Frauen gegenüber. Und das wird popkulturell als ganz normaler Teil von Liebe verkauft. Wobei eigentlich muss ich das revidieren, was ich gerade gesagt habe, nicht als ganz normaler Teil von Liebe verkauft, sondern die besonders große und besonders wahre und besonders schöne Liebe ist verbunden mit übergriffigem Verhalten. Ein Beispiel sind eben so Rom-Coms, also die gibt es ja massiv und die gibt es auch immer noch, ja, und die sind immer noch massiv populär. Also es ist nicht nur eine Sache der 90er und frühen 2000er. Ich habe 2024 einen Film gesehen, den ich auch im Buch bespreche, wo das auch massiv, also diese wirklich total übergriffigen Ideen von Liebe massiv propagiert werden. Und dieser Film wurde dann sogar als feministisch besprochen, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber eben so Dinge wie: Der Mann kampiert quasi vom Balkon der Frau oder vor der Tür der Frau und singt ja Liebeslieder, weil er so stark in sie verliebt ist, bis sie irgendwann nachgibt und versteht, wie unfassbar toll er ist. So, also so diese, eigentlich so Verhaltensweisen, die Stalking sind, ja, die massives Kontrollverhalten sind, manipulatives Verhalten, all das wird in so kulturellen Texten als komplett nicht eben nur normaler Teil von Liebe verkauft, sondern als das ist die wahre große Liebe. Dazu kommt eben diese Anspruchshaltung gegenüber Frauen, die in so, vor allem in so eine männliche Vorstellung von Liebe auch sehr stark eingewoben ist. Dieses, ich habe einen Anspruch drauf, dass mir eine Frau zur Verfügung steht. Und aber auch, ein Mann sein bedeutet, als Mann lieben bedeutet, dass ich eigentlich Kontrolle und Dominanz über andere habe. Also so nicht nur, ich habe eine Partnerin auf Augenhöhe, sondern eigentlich gehört die Frau dann mir. Und das ist alles in diese patriarchale Idee von Liebe schon eingeschrieben. Und das war mir wichtig herauszuarbeiten, wie sehr das strukturell eigentlich schon ein gewaltvolles Modell ist. Ja. Was dann noch dazu kommt, ist, dass unsere Erzählung von romantischer Liebe schon inhärent so was Grenzüberschreitendes hat, was Entgrenzendes hat, weil es geht mit dieser Idee einher, dass es so ein besonders übermannendes Gefühl ist, das dazu führt, dass man sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Und also vor allem in diesem Zustand der Verliebtheit, dann macht man irgendwie verrückte Dinge und man kann irgendwie sie nicht mehr kontrollieren. So. Und das übermannt einen total, dieses riesengroße Gefühl.
Jetzt aus der Perspektive von einem Mann.
Das jetzt würde ich sagen, also das ist eine Idee, die man ja grundsätzlich hat über Liebe, dass das irgendwie so überbordend ist und so entgrenzend und grenzüberschreitend grundsätzlich schon mal. Und das ist halt aber eine total schwierige Erzählung. Und das ist deshalb schwierig, weil, und da verweise ich jetzt wieder auf eine Forscherin, nämlich die Jane Monckton Smith, die hat tatsächlich sich angesehen, also so, die forscht zu Femiziden, und die hat sich angeschaut, wie diese Gerichtsprozesse verlaufen von Männern, die wegen Femizid angeklagt wurden, also wegen Ermordung von Frauen angeklagt wurden. Meistens sind es Partnerinnen und Ex-Partnerinnen. Und da war diese Idee von, ich habe das getan, weil ich sie so sehr geliebt habe, eine ganz starke. Und sie hat da Fälle eben herausgearbeitet, wo das tatsächlich als Argument vor Gericht dann vorgebracht wurde und wo Männer dann auch, ich glaube, sie hat 67 Fälle da irgendwie gefunden in Großbritannien, wo Männer dann tatsächlich auch ein geringeres Gerichtsurteil gekriegt haben aufgrund der Argumentation, dass sie das gemacht haben aus Liebe sozusagen, weil die Liebe so groß war und sie sich nicht kontrollieren konnten. Wow. Also diese Idee von dieser großen Leidenschaft, die nicht kontrollierbar ist, ist gefährlich, weil sie eben auch in der weiteren Folge zu der Idee führen kann, dass die übermannende Emotion auch zu überbordenden Handlungen führen kann, die auch die Grenzen der anderen Personen überschreiten. Im schlimmsten Fall zu einer Ermordung. Ja, also das ist natürlich der äußerste Fall davon, aber da beginnt ja Gewalt nicht.
Ja, ne? Klar, aber arg natürlich, wenn das dann sogar strafmildernd
gesehen, diese Fälle hat sie eben herausgearbeitet. Ja. Aber ich finde auch, abgesehen davon, also ist das ja auch etwas, was in ganz vielen Texten oder auch in so Medienberichten immer noch sehr stark vorhanden ist, so diese Idee von, es ist etwas aus Leidenschaft passiert oder aus Eifersucht. Ja, das ist ja auch alles verbunden mit dieser Idee von, das ist so ein grenzüberschreitendes Gefühl und deshalb ist die grenzüberschreitende Handlung verständlich.
Ja,
so,
das verstehe ich, aber da, an der Stelle muss ich jetzt die Medien tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, dass da in den letzten Jahren
hat sich sehr viel getan.
Hat sich wirklich viel getan und also auch die APA, die Austria Presseagentur, hat ein eigenes, also sozusagen hat die alle Sprache da nochmal auf den Prüfstand gestellt, aber natürlich, weil so viel passiert. Es passiert jetzt leider deswegen nicht weniger, aber natürlich hast du recht, dass die, wie erzählt man darüber, ein System weiter toleriert oder zementiert. Bea, was ist denn dein Fazit? Was ist dein Fazit? Jetzt sollen wir uns entromantisieren? Soll man die Liebe auf den Misthaufen, auf den patriarchalen Misthaufen werfen? Oder wie gehen wir jetzt um damit?
Ich tue mir immer so ein bisschen schwer, damit Ratschläge zu verteilen. Und dann, also ich muss, was ich dazu sagen muss, ist, dass mein Buch ja stellenweise sehr bewusst provokativ ist, weil ich glaube, dass es auch notwendig ist, um Menschen so ein bisschen wachzurütteln. Aber ich würde, also die Sache, für die ich plädiere tatsächlich, ist, dass man so ein bisschen die eigene Beziehungspraxis kritisch reflektiert. Dass man die Hierarchisierung von verschiedenen Formen von Liebe, die man hat oder nicht hat, oder von verschiedenen Formen von Liebe, period, so überdenkt, dass man, wenn man die romantische Liebe nicht auf den Misthaufen entsorgen möchte, sie zumindest mal von ihrem Podest runterstellt und sich mal umschaut, welche Bedürfnisse man eigentlich woanders erfüllen kann. Und wenn man jemand ist, der an der Idee der romantischen Liebe oder an der Idee, eine romantische Beziehung haben zu wollen, festhält, dann kann man das auch tun im Hinblick darauf, dass es ja auch der romantischen Beziehung gut täte, wenn sie nicht so überladen ist. Und ich plädiere immer dafür, Freundschaften zu zentrieren, Freundinnenschaften zu zentrieren. Ich glaube, dass da ganz viel, und das ist eben genau, das ist das Hoffnungsfrohe an dem Buch, finde ich, weil du gesagt hast, du hast keine Hoffnung gefunden. Ich finde, das ist eigentlich die hoffnungsfrohe Botschaft, dass man, glaube ich, sehr viel Lebensglück auch finden kann darin, das Leben um Freundschaften herum zu organisieren, mit Freunden gemeinsam, Freundinnen gemeinsam zu leben, wirklich das Leben gemeinsam zu leben, nicht nur irgendwie einmal in der Woche beim Dinner irgendwie davon zu erzählen, sondern wirklich Alltag auch gemeinsam zu teilen, Lebensentscheidungen gemeinsam zu treffen. Da gibt es, glaube ich, ganz viel Möglichkeit an Kreativität und auch an lustvollem irgendwie Aushandeln von Dingen, die man irgendwie mit Freundinnen und Freunden gemeinsam machen kann. Auf einer vielleicht viel beständigeren Basis.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, dass alles, was um das Thema Freundschaften sich herumrankt, natürlich für extreme Entspannung sorgen kann. Einerseits, weil wenn du weißt, du hast hier eben ein paar stabile Faktoren in deinem Leben, dann brauchst du vielleicht auch nicht, also dann gibst du nicht so leicht dieser Sehnsucht nach, weil wir werden uns einig sein, wir werden auch die nächsten 20 Jahre diese Erzählung noch weiter erzählt bekommen. Ja. Aber dann kann man sich vielleicht ein bisschen entspannen. Und
was, auch die emotionale Abhängigkeit in romantischen Beziehungen reduzieren.
Ja, genau, aber das wollte ich noch sagen. Ja. Auch Freundschaften brauchen emotionale Arbeit.
Ja.
Also auch, die ist dann möglicherweise oder hoffentlicherweise fairer aufgeteilt. Aber ohne Arbeit, klingt so blöd, aber ich finde, es ist Arbeit. Also Beschäftigung, Arbeit, was ist ein schöneres Wort für Arbeit?
Ja, das suche ich auch schon länger, weil immer dann Leute sagen, es ist ja nicht irgendwie Arbeit, weil wenn die Person gut zu mir passt, dann fühlt es sich irgendwie auch gar nicht so sehr an wie mühsame Arbeit. So.
Ja, aber wenn du den ersten Konflikt hast und du zum ersten Mal wirklich sagen musst, meine Grenzen, deine Grenzen, die tun wir miteinander, ohne dass wir uns jetzt ghosten?
Ja, ich weiß nicht. Ich für mich ist es so ein Aushandeln. Aber ich hab noch keinen guten Begriff.
Okay.
Aber ich suche selber danach. Also wenn du einen findest, sag's mir.
Ja, ich obviously ja nicht.
Ja. Aber was ich halt auch noch wichtig finde, ist eben zu sagen, dass das nicht bedeutet alles, dass Freundschaften eben immer easy cheesy sind, sondern dass das auch Beziehungen sind, dass das auch Liebesbeziehungen sind, die ernsthafte Beziehungsarbeit eben benötigen. Und dass es eben nicht so ist, dass bestimmte Konflikte dann nicht mehr auftauchen, nur weil man keine romantische Beziehung hat. Weil wenn du dann deine beste Freundin oder deinen besten Freund als deinen Partner oder deine Partnerin siehst, nur halt auf einer platonischen Basis, können ähnliche Konflikte auftauchen. Ja? Weil ganz viel eben auch am Grad der Nähe hängt. Ne? Sobald Bindung im Spiel ist, gibt es halt Schwierigkeiten.
Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt ein neues Playing Field aufgemacht, das man vielleicht stärken kann. Liebe Bea, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dein Buch. Es heißt Entromantisiert euch. Ein Weckruf? Bei mir steht nur ein Weckruf.
Weißt du was? Okay, ich kann das erklären, ja, warum das so ist. Das Buch heißt, hieß ursprünglich, Entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe. Und dann gab es die Rückmeldung aus dem Buchhandel, also relativ vor kurzem erst, dass der Untertitel zu kontrovers ist. Und sie ist deshalb nicht in dem Ausmaß, wie das erhofft wurde, einkaufen wollten. Was ich besonders witzig fand, weil ich mir gedacht habe, ich finde den Titel nicht kontrovers, aber wenn er kontrovers wäre, dann wäre das ja eher was Leute in die Hand nehmen würden. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir zusätzlich zum Cover noch einen Schutzumschlag machen auf dem Buch, wo drauf steht, Entromantisiert euch ein Weckruf. Und dann unter dem Schutzumschlag steht der ganze Titel. Also.
Okay, ja, da eine quasi eine Bastelarbeit
ein
zum Anfang.
Ein augenzwinkernder Umgang mit dieser etwas bornierten Angst vor dem Untertitel.
Okay, also schaut euch das genau an im Buchhandel, wie der Schutzumschlag ist. Ist im Heimann Verlag erschienen oder erscheint im Heimann Verlag am 20.
24.
Ach Gott.
Am 24.04.
Ja, du weißt es natürlich fest. Am 24.04.
Also, und am 5. Mai ist im Stadtkino in Wien die große Buchpremiere.
Ah ja, genau.
Also,
da gibt es noch
ein paar Karten. Ja. Ja, nicht mehr viele, aber es gibt noch ein paar.
Ja, also dann hört euch das an und diskutiert über die Entromantisierung der Liebe. Liebe Bea, vielen Dank.
Danke dir.
Und bei euch auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn euch die Episode gefallen hat oder auch andere, dann macht eine schöne Bewertung oder schickt einen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl. Bis nächste Woche. Alles Liebe und Baba.